Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Hier ist völlig überraschend und unerwartet eine super Sonderspezialfolge von Grundlos gute Laune. Ein Rückblick mit Ausblick und Schulterblick. Worum es heute geht? Keine Ahnung. Das sollen euch die beiden Kabarett-Kasper selber erklären. Und hier sind sie auch schon. Tobias Mann und Philipp Simon.
Hey Philipp! Da hat ja keiner mit gerechnet, auch unser Schatzebobis nicht, unser Professor Dr. Schatzebobis.
Du, ich staune, dass ich dich also jetzt noch bei Zoom erwische.
Wieso?
Na, ich dachte, du sitzt schon beim Käsefondue in Ischgl zusammen mit Christian Lindner und ihr schmiedet Pläne für 2026. Ich möchte gerne das alte Jahr mit blöden Klischees beenden.
Ja, da, schön, dass, wenn es dein Vorsatz fürs ausgehende Jahr ist, dann soll das so sein. Ich habe aber tatsächlich gestern Käsefondue gegessen.
Ehrlich?
Ja. Wir haben Freunde und der...
Nein, ihr habt Freunde?
Ja, wir haben Freunde.
Das wird ja immer absurder bei dir.
Genau, und der ist Schweizer, der Mann, und er hat aus der Schweiz Käse mitgebracht und auch Brot aus der Schweiz mitgebracht und haben wir Käsefondue gegessen. Und das war sehr, sehr lecker, aber ich fühle mich tatsächlich heute wirklich schwerer. Ich fühle mich schwerer als gestern.
Ich kenne ja immer nur den Spruch, Käse schließt den Magen.
Ja, der hat ihn sowas von geschlossen, sag ich dir.
Und er hat dann noch altes Brot mitgebracht.
Nein.
Also im Prinzip hat er die ganzen Hausreste von zu Hause in Mainz beim Tobi entsorgt.
Nein, ganz ist es, im Ernst, war wirklich leckeres Brot und es ist wohl das einzige Brot, was dieser Herausforderung standhält, weil das ist ja ganz diffizil. Also du musst dann ja das Brot eintunken und wer es verliert, so war zumindest die Regel gestern, muss einen Schnaps trinken.
So, das heißt, du hast die ganze Zeit Schnaps getrunken. War denn, wichtige Frage, war denn im Käsefondue selbst auch Schnaps drin?
Nein, das habe ich mir sagen lassen, macht man nicht mehr so gerne.
Warum?
Also zum einen macht man nicht direkt den Schnaps rein, das macht man gar nicht. Man vertraut dem Geschmack des Käses. Und dann gab es ja diese Variante, dass das Brot in Schnaps getunkt worden ist und danach ins Käsefondue. Und das macht man aber auch nicht, weil man sozusagen den anderen, die diesen Geschmack, den Schnapsgeschmack nicht so mögen, das rührst du dann ja dann rein und kannst, dann geht's für die Gemeinschaft, geht dieser Käsegeschmack verloren.
Oder man macht so wie ich, man tunkt das Brot dann nur in den Schnaps.
Ja, das ist natürlich.
Und spart sich den Käse.
Das ist auch eine Variante. Ja, das ist, ja. Hast du Käsefondue dieses Jahr schon gegessen?
Sehe ich aus, als ob ich lebensmüde bin. Sehe ich aus, als ob ich Cholesterinwerte hätte, die einem Käsefondue widerstehen oder, wie sagt man, gegenhalten können.
Ja, aber magst du grundsätzlich Käsefondue? Bist du so, oder bist
magst du,
es ist ja wie,
magst du heißen Käse? Es ist so eine Frage. Das ist auch wieder das klassische kulinarische Gebiet, in dem man mit dir unterwegs ist. Magst du heißen Käse und Brot, was man da reintunkt und Schnaps, damit der Darm nicht komplett verschließt? Findest du das toll? Ja, Tobi, kann mir nichts Geileres vorstellen als geschmolzen Käse. Halb kiloweise in mich reinzuschütten.
Ja, aber es gibt ja
die... Wie wär's denn mit einem Stückchen Fleisch?
Aber ja, gut, dann sind wir ja bei der anderen Frage. Das ist ja wie Rolling Stones und Beatles. Entweder du magst Raclette oder du magst Käsefondue. Oder beides.
Ich mag gar nichts von diesen bekloppten Gesellschaftsspielen. Nein, da kannst du mich mit jagen. Das ist furchtbar.
Siehst du, und das ist
Fondue, das... Fondue ist es auch Leute, die dann irgendwie grammweise ihr Rindfleisch in kochendes Öl. Ich meine, da kannst du dir dann auch direkt in Holland eine Frikandel kaufen. Da hast du, ist ein ähnlicher Fleischgenuss.
Siehst du, das ist genau diese Einstellung, die ich bei dir beobachte, dass du sehr bitter jetzt am Ende des Jahres hier...
Ja, nicht bitter, sondern du konfrontierst mich wieder mit deinem bürgerlichen... Ja, was ist das?
Das ist eine Frechheit. Also, weißt du.
Du bist doch kurz vorm Spieleabend. Das ist, also, und dann auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr kommen Freunde aus der Schweiz. Hat der dir dein Bargeld mitgebracht? Was war denn da los?
Aber hier, apropos Spieleabend. Meine Mutter.
Nicht ablenken, ablenken.
Nein, doch, meine Mutter, die schenkt uns ja traditionell immer Spiele, also Brettspiele. Die ganze Familie bekommt Brettspiele. Und jetzt haben meine Frau und ich, wir haben ein Brettspiel geschenkt bekommen und wir haben tatsächlich aufgegeben. Wir haben intellektuell aufgegeben.
Mensch, ärger dich
nicht, was, oder? Ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Es ist so, ja, so aus so einer Design, so, wie nennt man das, Manufaktum, irgendwie so ein Krempel, also so, das aus Holz ist eine, also das Brett ist so ganz super geschreinert.
Und ach, so ich weiß, was du meinst. Schach.
Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Nee, es ging darum, es ist wie so ein Memory und du musst dir 8 verschiedene Farben musst du dir merken auf diesem Brett. Wo die stehen, dann musst du so umdrehen, musst diese Farbpaare finden und ganz ehrlich, in unserem Alter haben wir gesagt, nee, das können wir nicht mehr. Wir können uns gerade noch so merken, was für einen Wochentag wir haben, dann fangen wir doch jetzt nicht an, irgendwelche 8 verschiedenen Farbpaare in, weißt du, 4 Rottöne. Da gebe ich auf. Da sage ich mir,
das geht nicht. Es kann sein, dass du in 10 Jahren froh bist, dass du noch ein bisschen Memory spielen kannst.
Ja, eben.
Weil du weißt, immer wenn ich Memory gespielt habe, danach muss ich aufs Klo. Sonst,
ist das so? Ne? Geht das bei dir direkt auf den Darm?
Also ist für nicht auf den Darm, Inkontinenz. Ich bin schon bei Tena Man.
Ach so, verstehe. Ja, wir sind ja auch im Podcast über Männergesundheit. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, deine kognitiven Fähigkeiten frage ich jetzt mal ab. Warum, lieber Philipp, schriebst du mir zwischen den Jahren die Nachricht, Tobi, wollen wir nicht eine Sonderfolge aufnehmen? Was hat dich geritten?
Ganz einfach sagen, ich bin wahnsinnig einsam, hab nichts zu tun und hab mich über jeden sozialen Kontakt gefreut, den ich kriegen kann.
Ach, das ist super schön. Und dann treffen wir uns jetzt hier und lassen unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben. Das ist eine schöne
Idee.
Und
mir ist tatsächlich eingefallen, und dass wir dieses Jahr ein doch gemeinsam sehr erfolgreiches Jahr hatten. Wir haben 29, also mit dieser Folge dann 30 Folgen von Grundlos Gute Laune aufgenommen.
Ja.
Im Jahr 2024 waren es noch 15. Gut, da war ich aber auch 3-4 Monate krank, da lief dann gar nichts mehr. Aber dieses Jahr immerhin schon 30 Folgen, das ist eine große Steigerung. 44 Folgen insgesamt. Wir waren dieses Jahr schon 3-mal live auch mit dem Podcast vor ausverkauftem Haus. Und ich wollte dich bei der Gelegenheit einfach mal fragen, wie du denn so auf dieses Jahr zurückschaust, damit du mich dann hinterfragst, wie ich auf das Jahr zurückschaue und die Hörer sich denken, haben die keine Freunde?
Jetzt habe ich das Konzept verstanden.
Das ist im Prinzip, also eigentlich bist du gerade Günther Jauch und ich Thomas Gottschalk auf meinem letzten Gang.
Gut.
So musst du dir das vorstellen. Das ist diese Viertelstunde, bei denen sie wissen nicht, was sie tun. Als man sich kurz noch hingesetzt hat, der ich auch dem Gottschalk noch 1-2 Fragen gestellt hat und er danach
hast du das gesehen?
Zu Carina, ja natürlich, du bist ja immer auf Tour, ich kann ja sowas am Wochenende gucken und ich guck mir alles an.
Dann halt den Gedanken, aber du hast mich ja gefragt, wie ich das Jahr bewerte.
Genau.
Also in Sachen Grundlos Gute Laune war das wirklich ein tolles Jahr, weil wir ja diesen Podcast gestartet haben. Naja, ohne Ambition will ich jetzt nicht sagen, aber wir hatten kein konkretes Ziel vor Augen, sondern wir haben gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach mal in einem Podcast über Politik quatschen oder über alles andere auch, was uns so bewegt. Und das haben wir gemacht. Und es hat sich dieses Jahr wirklich manifestiert, dass ich sehr oft angesprochen worden bin auf grundlos gute Laune. Also an Orten, wo ich auch nicht damit gerechnet habe, im Fußballstadion zum Beispiel. Also ich bin ja ab und an, wenn ich Zeit habe, im Blog in Mainz, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Und da bin ich wirklich angesprochen worden, auf grundlos gute Laune. Und hier, wir gehen nächste Woche zu euch da, wir waren ja in Mainz. Mhm. Und dann habe ich dann natürlich die auch wieder getroffen und habe gesagt, hier, war super. Und das freut mich dann sehr, wenn du eine so direkte Resonanz bekommst. Und du eben siehst, dass es tatsächlich gehört wird. Und bei den Live-Shows ist es ja nochmal überdeutlich. Also wir beide quatschen hier ja so ein bisschen zunächst mal ins Universum und wissen gar nicht, wer hört's, wie wird's aufgenommen. Aber bei den Live-Shows merkst du es halt direkt. Und das fand ich so bemerkenswert, wie offen und freudig die Leute einfach auch gewesen sind. Und das muss man auch mal sagen, viele Leute im Publikum, die den Podcast gar nicht kennen.
Ja.
Und trotzdem dann zu uns kommen, was uns erstmal auch gefreut hat sehr, ja, aber die dann über diese Live-Show den Podcast kennenlernen und wo man dann auch selber
und sich dann fragen, was soll das?
Ja, oder eben
auch nicht. Wieso spielen die kein normales Solo-Programm? Warum sitzen die und reden? Und warum hat der Tobi so viele elektrische Geräte dabei?
Ja, gut, das sind natürlich auch Fragen, die ab und zu dann gestellt werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Gros der Leute, die unten gesessen haben, hinterher raus sind und sagten, ja, das ist ja cool, dann höre ich den Podcast auch mal.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, mir machen die Live-Podcasts auch wahnsinnige Freude. weil wir ja da inzwischen auch mit einem riesigen Zirkus an Personal unterwegs sind. Das hab ich ja, fand ich ja immer schön, wenn es viele Leute sind, die unterwegs sind. Und das einfach wunderschöne Abende sind.
Ja, vielleicht an der Stelle auch mal ein Shoutout an unsere Agenten, also an Verena und an Matthias, die uns ja auch immer da tatkräftig unterstützt haben, um das alles so an den Start zu kriegen. Weil es ist ja dann am Ende natürlich auch immer ein Team-Erlebnis.
Absolut.
So eine Live-Podcast-Aufzeichnung. Und also vielen Dank an der Stelle. Natürlich einerseits an die Zuschauerinnen und Zuschauer, eben aber auch eben an unsere Agenturen, die uns da unterstützen. Und
wir beide danken natürlich auch unserem Paartherapeuten.
Wer ist das?
Der einmal in der Woche mit uns die Sendung psychologisch aufarbeitet.
Die KI, wir könnten das irgendwann mal wirklich machen. In der Sendung, dass wir mal mit der KI eine Partner-Session machen und mal unsere Beziehung besprechen. So eine grundlos gut laune Familienaufstellung mit der KI. Mm-mm. Nee? Keine Lust?
Nein, das ist... Vor allen Dingen jetzt, dass du, ich komme vom Paartherapeut persönlich an der Beziehung arbeiten und das die erste Assoziation, die du wieder hast, ist KI. Lass uns das mal mit einer KI machen. Vielleicht irgendeine KI, die einen Stecker hat. USB-C, die haben inzwischen alle USB-C. Merkst du es? Ich komme immer aus dieser gefühligen Ecke und bei dir braucht immer alles irgendwie Batterie und ein Kabel.
Du kommst aus der gefühligen Ecke. Ich lach mich tot.
Ja, mach doch mal. Dann mach ich alleine weiter.
Aber was war denn das schönste Erlebnis für dich bei den Live-Shows? So gerne auch Backstage, auf der Bühne, danach. Was hat dich so am meisten...
Also ich finde das immer sehr lustig tatsächlich Backstage, dass ich immer halb im Koma auf irgendeiner Couch hänge und vor mich hin oder daran, sagen wir mal, aktiv dagegen arbeiten muss, dass ich einschlafe, während du irgendwie Pfade in den Boden ziehst, während du von links nach rechts stammst.
Ja, das ist schon
das
so.
Das finde ich, ist wirklich sehr, sehr lustig anzusehen. Also ich glaube, wenn wir uns beide so ein bisschen mehr Richtung Mitte bewegen würden, wäre das wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Also ich so ein bisschen
mehr laufen ganz aus und der, ich mehr
ja,
sitzen.
So, ich bin ja immer kurz vor der Narkolepsie.
Ja.
Also das finde ich immer sehr lustig.
Das ist für mich auch beeindruckend gewesen, wie ruhig und entspannt du in so eine Live-Show gehst. Ich bin ja immer furchtbar aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich bin...
Aber es ist gut, dass du sagst, dann werde ich mal drauf achten.
Oder natürlich den Finger in die Wunde legen. Na, ich bin ja immer dann auf der Suche nach meinem Atem, auch immer vor so einer Live-Show. Das ist aber allgemein so, egal ob ich jetzt Solo bin.
Mein Eindruck ist eher, du bist auf der Suche nach deinem Puls.
Nee, ja, eigentlich eher du, weil du ja sehr untertourig vor der Show unterwegs bist. Ich finde das beeindruckend, ich finde das super.
Ja, aber weil ich natürlich auch weiß, dass ich dich an der Seite habe. Oh. Ich muss mir ja keine Sorgen machen.
Ei.
Ja, ist ja so.
Ach, das geht ja
ich
runter
weiß
wie Öl.
Ja, ich weiß ja, wenn ich mich jetzt entscheide, eine halbe Stunde nichts zu sagen, du redest ja durch. Das ist, und du bist ja irgendwann auch in so einem Flow drin, da merke ich ja selbst bei den Aufzeichnungen nicht mehr, ob das, was du erzählst, Hand und Fuß hast, sondern man hört dir einfach gerne zu, fühlt sich wohl dabei und denkt, das war ein schöner Abend. Das ist ja dein Geheimnis.
Du bist ja
einer der ganz wenigen Kabarettisten, die überhaupt keinen Content brauchen.
Ich weiß nicht genau, ob ich dieses vergiftete Kompliment jetzt...
Genau. Ja. Das war nicht mal vergiftet, das war einfach nur geschmacklos. Ja. Aber um ein echtes Highlight, ja, was mir dieses Jahr total gefallen hat, und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal hören, war von dir in Dortmund, als du das allererste Mal auf der Bühne, und das ist ja hinterher bei dir zu einem viralen Hit geworden, auch im Netz, als du zum ersten Mal Donald Trump auf Deutsch übersetzt hast. Das war für mich eins der großen Highlights.
So, und ich habe das Gefühl, Trump-Zitate kommen dann am besten, wenn man sie ins Deutsche übersetzt. Das ist mein neuer Sport, Trump Poetry Slam. Ich werde jetzt also eins zu eins in diesen Text vortragen, wie ihn Trump eben gesprochen
hat. Let me just tell you, the cut is going to give everybody much more food because prices are coming way down. Groceries are down. Eggs, you told me about eggs. You asked me a question about eggs. My first week, you said eggs. I said, I just got here. Tell me about eggs. And there's going through the roof. You know that eggs now way down. Everybody's buying eggs.
Lassen Sie mich Ihnen sagen, der Einschnitt wird allen viel mehr Essen geben, weil Preise gehen runter, Lebensmittel gehen runter. Eier! Ihr habt mir über Eier erzählt. Sie haben mir eine Frage über Eier gestellt. In meiner ersten Woche. Sie haben gesagt, Eier! Ich habe gesagt, ich bin hier gerade erst angekommen. Erzähl mir über Eier!
dass sie durch die Decke gehen. Sie wissen, Eier, jetzt, unten, ganz unten. Jeder kauft Eier. Dankeschön.
Das Interessante ist ja, ich habe ja mit nichts gerechnet. Also wir hatten ja schon mal Trump in der Sendung und es wurde Kritik geäußert, wir sollten doch mal übersetzen, was der so sagt, weil wir das ganz oft einfach nur abgespielt haben und haben aber nicht gesagt, was er da gerade gesagt hat. Und aus diesem Wunsch heraus, dass das übersetzt werden soll, was Trump sagt, dachte ich mir, Mensch, das klingt ja so schräg auf Deutsch. Lass uns doch mal das auf der Bühne eben auch als so Trump Poetry Slam Text dann darbringen. Dass das so ankommt, hätte ich in dem Moment nicht gedacht. Das war wirklich ohne Kalkül, dass ich jetzt wusste, das wird super. Und dann waren es ja direkt auch diese zwei Trump Poetry Slams da in Dortmund. Den anderen können wir auch schnell noch einspielen.
Donald Trump hat in Doha gesessen. Mit Menschen aus Industrie und Politik und sowas saß er zusammen beim Frühstück. Und da ist er angesprochen worden auf Drohnen.
The drone is killing tremendous numbers of people. You hide behind a tree and the drone comes down and it circles you. You see these trees being knocked down like they're being sawed down by a top of the line timberman. Sean Duffy, the head of transportation. Climbing trees and down, up and down, world champion. So that's what you call a serious lumberjack. You will often break your back. But he's doing a fantastic job at transportation.
Auch diesen Text habe ich eins zu eins ins Deutsche übersetzt. Und ich nehme sie jetzt mit auf eine kafkaeske Reise durch das Sprachzentrum von Donald Trump. Die Drohne tötet enorm viele Menschen. Du versteckst dich hinterm Baum und die Drohne kommt runter und umkreist dich mit Feuer. Du hast keine Chance, der Baum fällt auch um. Ganz nebenbei, so intensiv. Du siehst diese Bäume, die umgehauen werden wie als würden sie umgesägt werden von erstklassigen Holzmännern. Holzmänner, wie sie wissen wer? Sean Duffy. Sie wissen, da ist Sean Duffy, der Leiter des Verkehrsministeriums. Der arbeitet gerade an den Flughäfen, um ein System hinzukriegen. Denn Biden hat nichts gemacht. Aber was die Leute nicht wissen von Sean, weil ich Holzfäller erwähnt habe, dass Sean, sie wissen das vermutlich nicht, Sean Duffy war Weltmeister für 5 Jahre. Bäume hochklettern, hoch und runter. Weltmeister. Also das ist das, was man einen ernstzunehmenden Holzfäller nennt. Und er macht auch einen fantastischen Job, ehrlich. Ein respektierter Typ, ein toller Typ. Ich erwähne den Meister, weil wenn jemand der Meister ist, ist er Weltmeister. Ob das den Bayern jemand gesagt hat, ich weiß nicht. Also, es geht noch weiter. Für eine lange Zeit kam er runter. Wenn du die Bäume runterkommst in rasanter. Er sagte, das beginnt deinen Rücken zu belasten. Du brichst dir auf den Rücken. Du verpasst einen Schuss. Und du kommst sehr viel schneller runter, als der menschliche Körper dafür gemacht ist. Der Körper, der dafür gemacht ist, runterzukommen, der ist dafür nicht gemacht. Aber er macht einen fantastischen Job im Verkehrswesen.
Ja, also die Dinger fand ich tatsächlich großartig und haben dir völlig zu Recht im Netz eine riesen Aufmerksamkeit geschenkt.
Ich bin Trumpfluencer jetzt.
Absolut.
Darf jetzt nie wieder einreisen in die USA, das ist jetzt mal los, aber mein Gott.
Und was mir, ich muss an dieser Stelle in diesem Jahresrückblick noch eine Sache nennen, die ist allerdings aus 2024, also die ist schon ein bisschen älter. Aber für mich auch eins der Highlights war unser Blooper, also unser Versprechervideo zu Ultimate Fighting.
Der Deutsche als internationaler Fußballzuschauer hat sich eher schon so ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, Wärmepumpe und Schuldenbremse hat so ein bisschen die Laune versaut. Und es ist jetzt so 90 Minuten Ballkicken, das reißt den Deutschen gerade auch nicht mehr aus seiner inneren Depression raus.
Ja, da muss es möglicherweise heute schon Ultimate Fighting sein.
Was muss es sein?
Ultimate Fighting.
Also, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Ultimate Fighting.
Ach, Ultimate, er hat Englisch versucht.
Das ist eine Frechheit.
Nein, weißt du, was ich verstanden habe? Alte, also die Alten, Alte, mit und dann Falden. Ultimate. Met?
Ultimate Fighting. Also mit dem alten Met, das wäre auch was für Köln, oder? Dass er so alte Met-Brötchen, ja. Dass da so ein Kämpfe stattfindet mit alten Met-Brötchen. Treffen wir uns auf dem Altermarkt zum Ultimate Fighting. Das wäre ja. Vielleicht eine Show-Idee auch. Das große Promi-altes Met Zeit.
Da würde ich mir sogar so ein 6-Euro-Ticket bei Bild.de kaufen. Die machen doch jetzt immer inzwischen Fame-Fighting und dann machen sie als nächstes Ultimate-Fighting. 6 Euro und dann siehst du da irgendwie Mike Heiter gegen Gati Hummels im Ultimate-Fighting. Da legst du doch mal so einen Heiermann auf die Theke und sagst, kommt, lass sehen, was läuft.
Ja, und was man natürlich an dem Ding auch merkt, da sehen die Leute vielleicht oder hören die Leute auch mal, wie viel Spaß wir selber haben. Also ich habe schon sehr viel mit dir gelacht.
Und wer das nochmal ganz hören möchte, das können wir eh nur empfehlen. Also alte Folgen einfach nochmal nachhören, weil ich vergesse das ja immer, was wir gemacht haben. Jetzt so bei diesem Jahresrückblick habe ich mir nochmal angeguckt. Manche Themen weiß ich gar nicht mehr genau, was wir da gesagt haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht nochmal reinzuhören.
Ja, wir haben teilweise auch wirklich sehr schöne Folgen. Also ich will uns jetzt, das soll hier nicht so eine Selbstbeweihräucherung sein.
Ach doch, ein bisschen. Komm, das macht ja sonst keiner.
Gar nicht, da stehe ich überhaupt nicht drin. Aber wir haben teilweise schon wirklich schöne Folgentitel gehabt. Also welchen Folgentitel ich auch sehr mochte, war Dauerintelligente Bewusstlosigkeit.
Von wann ist der denn?
Das war die Folge Nr. 20 am 18.02.2025. Da ging es um den Wahlkampf im Endstadium.
Ja.
Dann ein sehr schöner Titel, der sich dann auch nach hinten raus sehr bewahrheiten sollte. Unsere erste Beschreibung der großen Koalition oder der Koalition aus CDU und SPD, die wir jetzt haben, war die Knalltrauma-Koalition.
Die Titel haben oft Anknüpfungspunkte an das, was wir da besprochen haben, was sich so ergeben hat. Wie wir jetzt auf Knalltrauma-Koalition gekommen sind, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Vielleicht Traumkoalition, Knalltrauma, ich weiß es nicht mehr. Limbo für Sandmäuse, fand ich auch super.
Limbo für Sandmäuse war auch sehr schön. Und was, wo ich aber nochmal drüber gestolpert bin, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, weil das war jetzt nochmal ein Satz, der mir hier in meinem Büchlein über die Finger geflogen ist. Das Sandalengate von Tobi Mann.
Das weiß ich noch.
Ich vermute mal, dass wir damals darüber gesprochen haben, dass du noch Sandalen trägst.
Nein,
oder?
Eben nicht. Du hast das mir unterstellt oder in die Schuhe geschoben. Das ist ein schönes Wortbild für diese Sache. Weil es ging darum, dass es für dich wohl ganz unerträglich ist, Menschen in Sandalen zu sehen. Und da fragtest du mich, ob ich Sandalen trage. Da sagte ich, nee, ich trage Flipflops. Und für dich waren Flipflops Sandalen für Leute, die sie nicht mehr alle haben. So hast du dich, glaube ich, damals ausgedrückt.
Das klingt sehr nach etwas, was ich sagen würde. Ja. Übrigens, der Titel war auch sehr schön. Kläranlage Spahn.
Ja, genau, genau.
Und wir hatten noch eine Folge, die nach Spahn benannt wurde. Und das war die Folge... Gut, das ist jetzt schon ganz tief aus der Wortschatzkiste. Das war professionelle Spahnreinigung.
Und da, aus meinem persönlichen Erleben, ich hatte gerade eine professionelle Zahnreinigung. Darüber habe ich berichtet. Also wir reden ja hier auch wirklich über Dinge von Relevanz im Podcast.
Natürlich.
Wir lassen jetzt hier aber auch ganz tief die Menschen hinter die Kulissen schauen. Also ja, was für...
Ja, ich kann den Leuten zum Beispiel mal sagen, was mich wirklich tierisch aufgeregt hat.
Oh Gott, ja sag mal.
Was mich wirklich geärgert hat.
Ja, sag mal.
Dass ich hier regelmäßig in Köln in einer Zoom-Konferenz mit dir saß und du bei jeder Gelegenheit irgendwie neuen Merch da rumstehen hattest, den du so ganz für dich selber alleine, da waren irgendwelche Tassen, irgendwelche, du hast permanent irgendwie so ganz für dich im stillen Kämmerlein irgendwelche Merch-Sachen produziert, T-Shirts, ich erinnere mich an T-Shirts.
Schokolade
das
jetzt.
Das ist Schokolade, ja gut, die hast du ja auch verschenkt, das war ja aber, alle anderen Sachen hast du natürlich auch verschenkt, aber ja, du hast einen Hang, beim Merch deinen eigenen Weg zu gehen.
Wir kommen ja zu nix. Also wir nehmen uns das immer wieder vor und dann klappt es nicht. Und wir haben aber jetzt ganz dolle vor, für nächstes Jahr auch Merch-Produkte mit grundlos gute Laune rauszubringen, weil wir gefragt worden sind, ob es die Taschen gibt, die wir manchmal hier im Podcast und live vor allem auf der Bühne auch gezeigt haben. Wunderschöne, weiße, große Taschen für die große Kaffeeportion. Und es steht grundlos gute Laune drauf, weil ich finde, das ist ein gutes Motto, um durch den Tag zu kommen.
Auch möglich für die große Portion Wodka Lemon.
Ja.
Ich glaube, Wodka Lemon könnte so das Getränk des nächsten Sommers werden, oder?
Meinst du?
Naja, also ich meine, Gin Tonic ist jetzt durch. Ich sag mal so, von Limoncello hatte ich ein oder zwei Lebensmittelvergiftungen. Also wäre ja jetzt eigentlich, der richtige Schritt wäre doch jetzt Wodka Lemon, oder?
Das, im Moment.
Wann hast du das letzte Mal Wodka Lemon getrunken?
Ja, gar nicht. Tobi? Das ist ja so noch ein richtiges 90er. Doch, aber schon lange. So ein 90er, Relikt der 90er Jahre. So wie Long Island Iced Tea und sowas.
Nein, schon mal, Long Island Iced Tea ist eine Narkose für nach Hauseweg. Das ist ja kein Longdrink.
Aber
sondern ein Long Island Iced Tea ist ein Last Drink, aber nicht ein Long Drink.
Wie heißt denn das, was die jungen Leute trinken mit dieser Kaffeebohne, dieses Zeug?
Ach, Espresso, nee, Martini. Espresso Martini.
Genau, das trinken doch jetzt die ganzen Hipster, wenn sie da irgendwo...
Ich auch.
Du auch?
Nein. Aber ich sehe es, man sieht es jetzt ganz oft auch in Serien oder auch gerade im Reality-TV, ich bin ja immer noch Reality-TV-Fan, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber gerade auch aktuell im amerikanischen Reality-TV trinken wahnsinnig viele Leute Espresso Martini. Das ist tatsächlich so ein Kultgetränk. Aber das geht ja tierisch auf die Pumpe.
Furchtbar. Ich kann das gar nicht.
Aber hast du schon mal getrunken?
Ja, natürlich. Aber,
ach echt? Ja, natürlich. Gerade hast du bei Wodka Lemon noch irgendwie angewidert, das Gesicht verzogen. Und bei Espresso natürlich, entschuldigung, es ist hip. Natürlich habe ich das getrunken. Ich habe es mir tätowieren lassen. Schaut her.
Nein, ich versuche doch am Puls der Zeit zu bleiben, im Gegensatz zu dir. Will gucken, was die jungen Leute so machen. Und versuche doch auch die Gen Z und alles, was da noch so ist, zu verstehen. Damit wir auch eine gewisse Relevanz behalten bei dieser Zielgruppe. Weil wir wollen ja die 16 bis 22-Jährigen bei grundlos gute Laune auch als Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
Ja, okay, aber wo
deswegen
sind die gerade alle unterwegs? Wo sind die gerade alle unterwegs, Tobi?
Du meinst auf welchen Plattformen?
Nein, wirklich, du alles bei dir dreht sich nur um Kabel und Batterien und irgendwas, was mit Strom geht. Wo die gerade unterwegs sind, die sind in Lech am Arlberg, die sind in Ischgl. Da, Tilman Kuban ist aktuell übrigens auch in Lech am Arlberg unterwegs.
Grüße.
Ja. Ja, und das finde ich ja auch immer super. Auch hier Jens Spahn, über den wir vorhin, von dem wir gerade noch was gehört haben, der ist jetzt am Meer. Und ich finde es toll, dass diese volksnahen Politiker der hart arbeitenden Bevölkerung zu Weihnachten auf Instagram immer zeigen, wo sie Urlaub machen, einen Urlaub, den sich die hart arbeitende Bevölkerung nämlich nicht mehr leisten kann. So sind sie aber wenigstens quasi in Gedanken mit dabei und können mitgenießen.
Und kreieren Content, das ist ja ganz wichtig.
Das ist so früher wie bei meiner Oma, die dann immer gesagt hat, schickt mal Fotos aus aller Welt, wo ihr so unterwegs seid, dann kann ich mitreisen. Und so zeigen die Politiker jetzt immer Urlaube, die sich die hart arbeitende Bevölkerung nicht mehr leisten kann. Waren das so großartig. Tilman Kuban macht so ganz geile Sonnenbrillenfotos irgendwie vom weißen Schnee. Jens Spahn sitzt irgendwie, da habe ich kurz gedacht, oh, hatte der einen Schlaganfall? Oder, also der saß so ein bisschen komisch auf dem Strand mit einem Hund, aber ich glaube...
Nee, das ist Erholung, der ist erholt. Also das ist...
Kannst du? Ja, hast du das Foto gesehen?
Ich habe das Foto gesehen, aber mal unter uns, Philipp.
Fandst du es erholt? Sah er da erholt aus?
Also ohne jetzt zu tief...
Jetzt kommst du wieder ins Schleudern.
In die Psyche von jetzt. Ich müsste das Bild nochmal angucken. Ich guck mal gerade rein. Insta... Dann gucken wir mal hier direkt live. Jens Spahn, yeah. Du meinst, war das eine Story oder? Nein, da ist er. Ja. Also am unentspanntesten guckt der Hund.
Ja.
Der sieht so ein bisschen aus, als würde er festgehalten und würde sagen, bitte holt mich hier raus. Ja.
Und ich fand's ja auch wirklich ein Knaller noch, Jens Spahn, jetzt, du hast wahrscheinlich diesen Postern auch noch gesehen, also der war ja gerade in dieser Enquete-Kommission, wo sie darüber gesprochen haben, wo er ja, was ich auch wirklich hart fand, er war da ja, glaube ich, was stand auf seinem Namensschild, entweder Experte oder Sachverständiger. Also er war nicht quasi geladen, sondern er war da als Sachverständiger geladen. Mhm. Und diese ganze Aussage war ja auch wieder ein Abwälzen von allen Vorwürfen, ein Wegtreten von allem Möglichen. Und das ist so ein Ullalala. Also Donald Trump macht einen Militärschlag gegen die Taliban oder die Radikal-Islam in Nigeria. Richtig?
Ja, richtig, ja.
Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später postet die CDU und auch
gegen IS-Kämpfer, gegen IS-Kämpfer.
IS-Kämpfer, ja. Genau, gegen IS-Kämpfer. Mhm. Und ein oder zwei Tage später postet Jens Spahn und die CDU auf Instagram, dass Christen ja die meistverfolgte Bevölkerungsgruppe der Welt sind. Also sie setzen sich quasi wieder bewusst auf dieses Thema drauf. Und das ist wirklich etwas, was mir so ein bisschen Sorge macht fürs nächste Jahr, weil ich glaube, nächstes Jahr auch mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland werden wir einen Shitstorm an rechtem Populismus erleben.
Das wird so werden, da bin ich mir sicher. Und da müssten sich eigentlich die Demokraten ihrer Verantwortung bewusst sein, dass es jetzt wirklich darum geht, die Menschen wieder zu gewinnen für demokratische Parteien. Und ich habe nicht das Gefühl, dass alle den Schuss gehört haben, sondern es werden Trumpeske Muster einfach übernommen und das führt zu nichts Gutem. Aber jetzt sind wir natürlich wieder an diesem Punkt, den wir in diesem Podcast immer haben. Also wir haben viel gelacht hier, aber nicht nur gelacht, ich habe auch schon sehr mit dir gelitten, weil du ja natürlich auch immer an den Themen leidest. Das ist ja auch mit der Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass du eine Katharsis, ein kathartisches Erlebnis mit mir vielleicht auch hast, um Dinge zu verarbeiten, die dich sehr, sehr beschäftigen. Und da ist mir besonders in Erinnerung geblieben, auch in der Live-Folge, als du über Jens Spahn gesprochen hast. Das hat ja an Aktualität eigentlich nichts verloren, sondern es ist ja immer wieder da. Du hast damals in Dortmund Jens Spahn behandelt in deinem Zitatort und da hören wir da auch noch mal kurz rein.
Denn heute, und da bin ich sehr froh drüber, heute geht es um eine Partei, die sich wie keine andere die Aufklärung von Filz auf die Fahne geschrieben hat. Die CDU. Ja. Ja, sie lachen, sie verkennen die politischen Realitäten. Das ist die Transparenzpartei. Und damit wir gerade mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen, hören wir jetzt mal, was der ich bin Riesenfan von Tilman Kuban.
Oh ja.
Ja. Für mich der Grund, sich...
Ist er noch bei der Jungen Union? Die können doch bis 50, können die doch bei der Jungen Union bleiben. Das ist doch jung für die Union.
Tilman Kuban, wenn ich den sehe, löst es bei mir so einen inneren Reflex aus, dass ich mir einen Traktor kaufen will. Das ist... Wenn ich den sehe, wie mir einen Traktor kaufen. So, also, wir kommen zur Transparenzpartei. Und der Kollege Tilman Kuban, ja, auch eine der federführenden Fahnen der Aufklärung, da hören wir jetzt mal bitte einmal, was er zu der wahnsinnigen Filz-Affäre, wir erinnern uns, Robert Habeck,
ja,
hatte die halbe Familie im Wirtschaftsministerium drin, die CDU war an der Spitze. Und wir hören mal bitte, was Kuban damals über Greichen und die Filz-Affäre der Grünen gesagt hat.
Über die Transparenz, dass sie nicht die Öffentlichkeit zulassen und das gleich zweimal ausschließen, das ist ein Verhalten, das ist einer Transparenzpartei, wie sie sich selber nennen, nicht würdig. Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken, aber sie haben nur das Wasser getrunken, sie haben nur das Wasser gepredigt und den Wein getrunken.
Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken?
Ja. Und nie sind die Grünen besser beschrieben worden. Sie predigen den Wein, den sie am Ende selber trinken.
Das lasse ich mir auf dem T-Shirt drucken. Was für ein geiles Wandtattoo. Für Ikea kannst du über die Kaffeemaschine kleben. Ja, das ist ja der Hammer.
Sie predigen den Wein, den sie am Ende trinken. Natürlich, so. Also, das ist die Stimmung in der CDU zwecks Aufklärung. Und dann gibt's noch jemanden, wo man wirklich sagen muss, wenn es um Aufklärung und Transparenz geht, dann darf er nicht fehlen. Jens Spahn.
Ja, ja, die Speerspitze der Aufklärung.
Absolut. Und auch er hat sich sehr detailliert zur Greichen-Affäre geäußert.
Ich kann nur eins sagen, solange das nicht aufgelöst wird, solange Patrick Greichen die Verantwortung behält für die Klimaschutzpolitik in Deutschland, wird Vertrauen darin nicht zurückkommen, weil das Gefühl da ist, dass da im Ende, und das ist ja das, was deutlich geworden ist, das finde ich ja viel spannender, ein Netzwerk, ein über Jahre gewachsenes Netzwerk von Ideologen, engstirnig, einseitig, übergriffig.
Ja, und an der Stelle, weißt du, was mir eben jetzt ein schöner Kabarettwitz eingefallen. Weißt du, was in Greichen drinsteckt? Reiche. Wirtschaft, egal. Nee, ist gefloppt. Schneid mal raus. Aber ich wollte es nur mal sagen, ja.
Ich würde es auch nicht als Witz bezeichnen Stelle, sondern eher als aphoristische Nebenbemerkung.
Ja, als kleine Sottise.
Absolut.
Ja. Als Bonbon aus meinem Oeuvre.
Ja.
Ja, kümmern wir uns gleich mal um dein Övre.
Ja, komm. Aber wenigstens.
Wenn du jetzt mit Litauisch hier anfängst. Ja. Also, Jens Spahn hat sich da sehr detailliert. Man hat gemerkt, ja, er will was. Und Jens Spahn, muss man auch einfach sagen, ist einfach ein hochmoralischer Politiker, ja, dem es immer um die Wahrheit geht.
Ja, unbedingt.
Ja, wir hören es jetzt nochmal. Bitte.
Und deswegen finde ich, sollte man diese Märchen, die man da erzählt, wie das alles mal aussieht, wie das alles funktioniert, vielleicht einfach mal etwas ehrlicher. Es zählt ja nicht die gute Absicht, sondern das gute Ergebnis. So, grüne Politik ist sehr getragen von der guten Absicht. Mhm. Ich finde aber wichtiger das gute Ergebnis.
Ja, ja, so. Und da der wollen
ist ganz
wir
schlecht
doch,
gealtert, ganz genau. Schlecht gealtert.
Ja, aber an diesem Satz wollen wir doch heute Abend mal Jens Spahn messen.
Unbedingt.
Ja, für ihn ist wichtig das Ergebnis.
Und vor allem auch, ist ja auch, glaube ich, ein CDU-Satz, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Absolut, ja. So, und damit sind wir bei Spahns bisher größtem Meisterstück angekommen. Und zwar Papa Ante Portas, die FFP2 Edition.
Ja.
Ja. Jens Spahn. Und ich möchte, dass wenn wir jetzt gleich über all diese Sachen, wir gehen jetzt auch ein bisschen in die Fakten rein, ich möchte, dass Sie immer diesen Satz von ihm im Hinterkopf haben mit der Wahrheit und der Transparenz. Deswegen geht der natürlich sofort ins Fernsehen und reagiert auf die Vorwürfe, so wie Jens Spahn halt auf Vorwürfe reagiert.
Das Problem ist, Frau Engelke, ich kenne ja diesen Bericht gar nicht. Wir sind jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie auf dem Niveau angekommen, dass ich persönliche Wertungen einer Ampelstaatssekretärin, einer ehemaligen Ampelstaatssekretärin aus den Medien erfahre. Ich kenne den Kontext nicht. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir sehr zügig eine Enquete einsetzen im Deutschen Bundestag, idealerweise noch vor der Sommerpause. Die Ampel hat über 3 Jahre diese Aufarbeitung nicht begonnen. Wir sollten systematisch aufarbeiten. Dann sind wir auch nicht auf einzelne Wertungen einzelner Personen angewiesen.
Es ist der Knaller, oder? Wie er schafft, in so einem kurzen Ding andere Leute noch zu diskreditieren. Er sagt, der Bericht total subjektiv, wir brauchen eine Enquete, Untersuchungsausschuss will er natürlich vermeiden. Ich finde es so faszinierend, wie der innerhalb kürzester Zeit Fakten verdreht, ohne auf irgendetwas einzugehen.
Ja, und mit diesem Blick, dieser starre Blick, den er dabei immer hat, also ist wirklich, das muss er auch erstmal schaffen. Ja.
Ja.
Wirklich dann sich, oh, eben fliegt hier gerade ein, der Jens Spahn wird gerade gebracht.
Er will auch nochmal hier live auf die Vorwürfe reagieren.
Ja, ja, ja.
Ich finde auch toll, dass er den Bericht nicht kennt. Und dass er also auch wirklich die ganze Zeit sagt, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da los ist.
Er kann sich wahrscheinlich gar nicht erklären, worum es geht.
Nein!
Ja, er war
und pass auf, und deswegen hat die Moderatorin einen super Vorschlag.
Gesundheitsministerin jetzt ist von der CDU, Lina Wagen, dann bitten Sie die doch einfach, Ihnen eine Kopie des Berichts zu geben. Dann wissen Sie, was drinsteht.
Ich möchte nicht bevorzugt behandelt werden, das wäre die nächste Schlagzeile dann bei Ihnen online. Ich möchte einfach.
Eine sehr, sehr interessante, schöne Strecke, die ich dringend rate, nochmal anzuhören, ist, wie gesagt, aus unserer Live-Folge aus Dortmund, glaube ich, Folge 32 oder 33, einfach mal gucken, Kläranlage Spahn heißt sie, wie gesagt. Aber auch hier ist natürlich das Thema eigentlich ein ernstes und wir wollten ja eigentlich am Jahresende nicht so negativ sein, Philipp. Ja,
dann habe ich noch was Gutes.
Ach so, wirklich?
Aus dem Februar 2025.
Ja.
Ein kleiner Ausschnitt.
Ja.
Horny liberals wanna fuck you.
Da wird auch eine Erotik wird da transportiert über die FDP-Plakate. Das ist immer so eine Motto, horny liberals wanna fuck you. So, das ist so das, was da irgendwie so durchschimmert. Und ich frage mich, welcher Fetisch damit bedient wird. Mich spricht es jetzt nicht so an.
Nicht?
Nein, aber vielleicht ist das für einige im Land, zumindest mal für 4%, ist das wohl noch Masturbationsmaterial.
Ja. Aber auch gewagte Aussage, also ich weiß nicht, ob es da nicht Ey, du kommst manchmal um so Ecken gelaufen, wo ich mich echt frage, da war doch vorher gar keine Ecke. Ich habe richtig gemerkt, wie sich mein Gehirn aufgehangen hat.
Ah.
Oh, Alter. Ehrlich, ich war hautnah bei meinem Systemabsturz dabei.
Also wir haben wirklich viel gelacht in diesem Podcast. Eigentlich müssen wir total gesund sein, wenn man diese alte Regel beachtet. Lachen ist gesund. Lass uns doch mal kurz auch am Ende dieses Jahres über unsere Gesundheit sprechen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Meine Augen werden zunehmend schlechter. Also ich war oft beim Optiker und beim Augenarzt gewesen.
Aber das sind doch jetzt wieder so Arztbesuche. Also du kommst dann wieder, ich war oft beim Optiker. Hättest du auch sagen können, ich war öfters im Streichelzoo. Also wie wär's denn mal hier mit, ich hatte die große Hafenrundfahrt, mir haben sie einen halben Kiefer aufgerissen. Irgendwas, wo man sagt, das sind Erlebnisse, die auch traumatisch sind.
Ja, aber Vorsorge ist ja wichtig. Insofern wollen wir das jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Sondern, bitte.
Ich hab's doch gar nicht ins Lächerliche gezogen.
Doch, du grinst so. Du willst wieder irgendwas rauslocken aus mir.
Nein.
Ich berichte dir davon, dass mein Augenlicht nach und nach schwindet. Und alles, was dir einfällt, sind irgendwelche schale Witze über proktologische Untersuchungen. Sag mal, wo kommen wir denn da hin?
Ich hab 2024 wenigstens mal eine ordentliche Immunkrankheit auf den Tisch gelegt. Sarkoidose, seltene Krankheit, die nicht jeder hat, wo du regelmäßig zum Arzt musst. Wo du auch immer in so einem Spannungsgefüge zwischen Leben und Tod hängst und du kommst damit, meine Augen werden schlechter. Also ja, das ist ja nur wirklich...
Es tut mir leid, dagegen kann ich natürlich jetzt nicht anstinken, aber es ist ja gut, dass wir auch das hier mal thematisiert hatten im Podcast, um mal darauf aufmerksam zu machen, weil ich kannte es vorher auch nicht. Also
was? Schlechte Augen?
Nein, Sarkoidose. Ja. Sagte mir nicht. Wie geht's dir eigentlich damit? Um mal ein Update zu geben. Also du bist jetzt auf dem Weg der Besserung.
Ja, mir geht's gut. Ich bin, glaube ich, jetzt ein Jahr ohne neuen Schub. Das ist sehr gut. Wenn jetzt noch 2 Jahre ohne Schub sind, dann ist richtig gut. Und ich freue mich jetzt natürlich total auf die Allergiesaison. Ich habe es natürlich jetzt im Dezember teilweise schon gemerkt, da ging es schon ein bisschen los. Ja, ich war am Rhein unterwegs, da haben die Augen schon so ein bisschen angefangen zu tränen. Da habe ich gemerkt, oh, die Hasel kommt. Was nehmen wir als nächstes? Steigen wir dieses Jahr ein mit einer guten Tablette oder eher einem Nasenspray? Ich reise ja inzwischen auch mit einem Leibarzt und das ist natürlich für mich jetzt eine aufregende Zeit. Ja, also jetzt hast du so ein bisschen Ruhe gehabt mit den Allergien und jetzt ab Januar geht's langsam los, dann bis Juni, dann kommen langsam die Gräser und dann ist das Jahr ja auch schon wieder durch. Und zwischendurch habe ich regelmäßig meine Routineuntersuchung. Ich war dieses Jahr, hatte keine größeren Zahnarztbeschwerden, das bleibt positiv, wobei ich die eigentlich fast nie habe. Und ansonsten, Asthma-Spray muss die auch selten nehmen.
Also war ein gutes Jahr. Auch da ein gutes Jahr.
Ozempic ist mir nicht bekommen.
Ja. Das tut mir leid,
Ja, ich sehe so viele Leute, die unter Ozempic so schlimm aussehen. Ich frage mich da manchmal, ist es wirklich Ozempic oder sind die zwischendurch schon auf Meth umgestiegen?
Aber woher weißt du, dass die Ozempic nehmen? Erzählen sie das, die Leute, die du dann triffst?
Naja, also ich meine, wenn du Leute triffst, die innerhalb von 3-4 Monaten 15 Kilo abnehmen und sagen, du, ich gehe jetzt regelmäßig in Fitnesscenter.
Ja gut, das könnte auch eine tolle Fitness-App sein, die vielleicht
absolut,
jetzt da aus Eigeninitiative, dass sie dann Übungen am Stuhl, ich krieg ja immer so
oder KI. Oder Weight Watchers, sind übrigens dieses Jahr pleite gegangen. Wahrscheinlich wegen Ozempic, behauptet man.
Ja, und ich krieg ja jetzt mittlerweile immer so KI-Videos, wo so ein...
kommt er wieder mit seiner... Du gehst mir so
ein gestählter Asiate mir sagt, ich könne mit Übungen am Stuhl innerhalb von 4 Wochen genauso aussehen wie er. Kriegst du die nicht, diese Videos? Krieg ich ständig angezeigt. Wenn du jetzt diesen Kurs abonnierst, dann
Ich kriege aber auch schon seit Jahren keine Penisverlängerungs-E-Mails mehr.
Meinst du, die haben aufgegeben, haben gesagt, na, also wenn er was nicht braucht, ja, dann diese...
Ich krieg das alles nicht mehr. Aber es freut mich ja. Also du siehst KI-Videos von gestählten Asiaten am Stuhl.
Genau, am Stuhl.
Ja.
Gibt doch diese Stuhlübungen. Also es klingt jetzt ein bisschen widerlich.
Es geht nicht
um den Stuhl, sondern um Stühle, also aus Holz.
Und mehrere sogar.
Ja,
aus Holz, das muss doch wehtun. Ja. Nee, da würde ich mal auf die Ernährung achten. Apropos schlechte Ernährung.
Ja.
noch ein Highlight von dir in diesem Jahr.
Es kommen viel zu viele Highlights von mir.
Wir müssen
von
ja, das ist mir aber egal. Heute geht's mal um dich. Genieß die 5 Minuten, ist ja auch schnell wieder vorbei. Aber ein Highlight von dir in diesem Jahr war für mich wirklich, und da habe ich mir wirklich auf der Bühne kaputt gelacht, war deine unfassbar sprachlich Duktus, also von allem treffende Parodie von Ulf Poschardt.
Zu guter Letzt habe ich noch was vorbereitet. Ich habe mir überlegt, wenn Ulf Poschardt eine Rezension zu Grundlos Gute Laune schreiben würde, wie würde das klingen? Ulf Poschardt über Grundlos Gute Laune.
Also zunächst mal muss man ja beiden gratulieren, dass sie es geschafft haben, mit ihrer ideologisch durchdrängten Komiksimulation überhaupt ein Publikum zu generieren. Aber wer ist dieses Publikum? Das sind dann natürlich in weiten Teilen andere Performer aus dem linksradikalen Milieu, die sich da jede Woche eine Selbstvergewisserungsmesse lesen lassen, während sie sich mit Bio-Hafermilch ihre Latte Macchiatos anrühren. Aber am schlimmsten sind natürlich die beiden sogenannten Satiriker am Mikrofon. Ne? Also hinter der Fassade dieser verschmunzelten Schenkelklopfer-Witzigkeit zeigt natürlich der linkswoke Meinungshegemon seine verschlagene Fresse. Ich find's besonders verstörend, wie dieser selbstbesoffene Halbholländer Philipp Simon immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger, also dieser kabarettistischen Kriegsverletzung, seinen Zuschauern so eine pseudohumanistische Prostata-Massage verpasst. Das ist dann die große Hafenrundfahrt für vom Zeitgeist Betroffene. Aber absolut entsetzlich ist natürlich Tobias Mann, dieser Peter Pan auf Ritalin, der seine Harmoniesucht und ekelhaft gute Laune mit einer karnevalistischen Bierseligkeit garniert, die ich absolut zum Kotzen finde. Aber hey, Glückwunsch, Grundlos Gute Laune. Das Shitbürgertum hat seine Hofnarren gefunden. Macht nur weiter so, ihr werdet schon sehen, wohin das führt.
Ja, ist für mich eins der ganz großen Highlights bei Grundlos Gute Laune im Jahr 2025, Herr Mann.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, Ulf Poschardt hat sich ja auch geäußert, selbst, höchst selbst zu diesem.
Er hat's geliked und er hat's was auch
postet,
immer.
Postet, ja, was auch immer. Ja. Das kam ja nach einer Strecke über Ulf Poschardt. Und ich hatte mir in den Wochen vor dieser Show, dieser Live-Show, unzählige Ulf Poschardt-Videos angeschaut. Und da habe ich gemerkt, dass er sehr, sehr parodiefähig ist. Das ist also, dass er sehr viel hergibt an parodistischem Material. Und das habe ich dann alles dann in diesem Text kulminieren lassen und habe uns mal selber geroastet, wie man sagt, wie die jungen Leute sagen.
Ja.
Habe einen Ulf Poschardt-Roast auf uns selber geschrieben. Das könnten wir übrigens öfter mal machen, dass wir uns, so ein Roasting, wobei du roastest mich eigentlich in jeder Sendung, eigentlich brauchen wir es gar nicht zu machen. Ich fühle mich von dir öfter geroastet.
Ja, ist es so?
Nein,
aber fühlst du dich geroastet? Also aus meiner Perspektive ist es oft einfach nur, ich würde sagen, eine Mischung aus Überforderung und Mitleid.
Überforderung und Mitleid?
Ja, also zum einen verstehe ich manchmal überhaupt nicht, wo du hin willst.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, aber kannst ihn jetzt auch nicht alleine lassen. Also ich sehe meine Aufgabe ja darin, dich in dieser Sendung intellektuell auch zu motivieren.
Ja, so? Nein, das ist der Zyniker in dir, das ist wirklich. Und das ist ja wirklich ja. Meine Aufgabe ist es, dich intellektuell zu motivieren.
Ja, sonst endet es wieder so wie in Mainz auf der Bühne, wo du plötzlich anfängst mit Hans-Dieter Hüsch.
Ja, Entschuldigung.
Da denke ich mir, also in welcher Bibliothek ist der denn jetzt wieder falsch abgebogen?
Das ist eine Frechheit. Hans-Dieter Hüsch, einer der Großen des Kabaretts, die ich da an dieser Stelle sehr, sehr treffend und sehr passend auch für diesen Moment zitiert habe, was du dann mit deinem dir eigenen, lass es mich Zynismus nennen, lass es mich einen professionellen Zynismus nennen, den du da mitbringst, da hast du das einfach
zerstört.
Ja, aber zerstört,
ich bitte dich, also du schwankst da manchmal zwischen, redest du von Gen Z, KI, Espresso Martini am Puls der
six,
Zeit
seven,
und dann
six,
stehst
seven.
Du auf der Bühne und sagst, Hans-Dieter Hüsch hat ja schon gesagt, Knochen, die knarzen, knarzen nicht oder was auch immer. Was war nochmal der Spruch?
Auch das Private ist politisch.
Ja, das ist ungefähr so wie der Satz von meinem Lieblingsbundespräsident Joachim, die Kanzel Gauck. Mhm. Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.
Also jetzt diesen direkten Bogenschlag von Gauck zu Hüsch zu machen, finde ich steil. Aber ja, dafür habe ich dich ja an meiner Seite. Die steile These, das ist ja dein Sport. Deswegen wollte ich zurückkehren. Ja. Also diese Bitterkeit, das klingt jetzt vielleicht von mir despektierlich, ist aber so nicht gemein.
Nein.
Denn es ist natürlich dein Flavor. Es ist dein kabarettistischer Flavor, der von einem gewissen Zynismus geprägt ist und den du dann auch immer reinbringst, der so ein bisschen den sonnigen Tag, den ich versuche hier im Podcast zu für alle zu imaginieren, den du mit kleinen Wölkchen, mit Schäfchenwölkchen vor der Sonne versiehst.
Sonniger Tag, ich will eher von sonniger Ahnungslosigkeit sprechen. Sonnige Ahnungslosigkeit, die auf die dunkle Realität trifft.
Ja, und die dunkle Realität ist, dass ich eigentlich überhaupt für diese Sendung keine Zeit gehabt hätte, weil wir ja jetzt diesen berühmten Zeitraum zwischen den Jahren haben. Ja. Und zwischen den Jahren ist ja dieser Zeitraum, wo man alles macht. Da streicht man die Wohnung, da räumt man den Keller auf. Ja, das nehme ich mir jedes Mal, nehmen wir uns das vor.
Aber das, entschuldige, aber das sagst du irgendwie vor jeder Pause, die wir mit dem Podcast machen, gibst du diese gleichlautende Pressemitteilung raus. Wenn ich dann aber in der Zwischenzeit mit dir telefoniere, habe ich immer das Gefühl, du machst eigentlich gar nichts.
Das ist eine Frechheit.
Also du hast jetzt weder renoviert noch gestrichen. Das war doch im Sommer schon Thema.
Ja,
jetzt musst du Dachboden aufräumen oder was auch immer da anstand.
Das ist ja das Schlimme bei den zwischen den Jahren. Man denkt immer, man könnte alles machen und dann nimmt man sich so viel vor. So ist das zumindest bei mir, dass ich am Ende gar nichts mache. Ich habe zum Beispiel jetzt schon wieder, das mache ich wirklich jedes Jahr. Ist wirklich vollkommen irre. Ich nehme mir immer vor, zwischen den Jahren lerne ich das Programm Ableton Live. Das ist ein Audioprogramm. Muss man jetzt gar nicht wissen, was das ist. Und
auf jeden Fall mit Kabel.
Und jedes Jahr aufs Neue kaufe ich mir die neueste Version und kaufe mir ein Tutorial, so ein Kurs. Und ernsthaft? Jedes Jahr kaufe ich das, fange dann an und dann kommen mir andere Dinge dazwischen und dann fängt die Tour wieder an und dann ist es wieder vorbei. Und das,
ernsthaft?
Ja, jedes Jahr. Es ist wirklich jedes Jahr. Ich habe jede Version, ich habe für jede Version ein Tutorial. Jetzt habe ich mir Version 12 gekauft und ein Tutorial dazu, habe es gestern angefangen und weil du mir geschrieben hast, habe ich direkt wieder damit aufgehört. Weißt du, so ist das. Ich werde Ableton Live nie lernen. Das wollte
ich
aber nicht.
Ich habe einfach gedacht, es wäre schön, wenn wir nochmal gemeinsam auf unser Jahr zurückschauen. Denn auch nächstes Jahr haben wir ja einiges vor.
Wir haben nächstes Jahr wirklich viel vor. Wir haben
ja, das klingt wie so zwei zugekokste mittlere Management-Manager.
Wir haben so viel vor.
Projekte, wir machen nächstes Jahr. Also die Projekte.
Oh, ne Projekte, Projektarbeit. Ja, wir haben auf jeden Fall geht grundlos
wir haben
ganz,
viel
normal,
vor.
Ganz normal in Anführungszeichen weiter.
Und zwar gibt es einige Live-Termine.
Ja.
Und zwar sind wir einmal am 18.01., das ist schon in 2-3 Wochen, in Oberhausen im Ebertbad, da gibt's aber, glaube ich, nur noch Resttickets. Dann sind wir am 5. März mit Grundlos Gute Laune live in Bonn. Dann folgt am 5. Juni Grundlos Gute Laune live in Krefeld.
In der Kufa?
In der Kufa. Mhm. Und dann geht es weiter am 22. September in Hamburg im St. Pauli Theater.
Sehr schönes Theater.
Und dann, da freuen wir uns ganz besonders drauf, am 21. Oktober sind wir dann in Karlsruhe im Tollhaus.
Unser Hauptunterstützer, das Tollhaus in Karlsruhe. Liebe Grüße ans gesamte Team von dieser Stelle hier. Und dann sind wir noch am 21.11., um das noch zu komplettieren, in Emmelshausen im Zentrum am Park. Und ich habe noch was vergessen, irgendwas, ne?
Und keine zwei Wochen später kommt dann unser großer Jahresabschluss für 2026, nämlich der 2. Dezember. Und da sind wir dann im Gloria in Köln und feiern unser Jahresende gemeinsam mit allen Grundlos Gute Laune Hörern in Köln. Also 2026 gibt's dann schon 7 Live-Termine, das ist eine Menge. Wir werden weiter dann in der normalen Season quasi wöchentlich senden. Es wird Merch geben und alle, die uns weiter auf diesem Weg unterstützen möchten, können das in Zukunft auch über ein freiwilliges Abo machen auf steady.de/ggl. Und da haben wir auch schon einige Abonnenten gewonnen, was uns sehr freut, was uns auch tatsächlich hilft bei der Finanzierung dieses Podcasts. Also steady.de/ggl.
Dann verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle.
Ja, ich freue mich sehr auf das neue Jahr mit dir und möchte dir an der Stelle auch nochmal von Herzen danken für die schöne Zeit, die wir zusammen verbringen. Denn wir machen das ja hier auch nicht ganz uneigennützig, sondern
wir machen es ja auch für uns.
Oh, also viel schöner hätte ich es natürlich auch nicht sagen können. Ich danke dir natürlich auch, lieber Philipp, dass wir das hier zusammen machen. Ich danke aber auch ganz besonders allen Hörerinnen und Hörern da draußen, die immer wieder bei uns reinhören, die uns weiterempfehlen. Und ich möchte schließen mit den unsterblichen Worten des großen Hans-Dieter Hüsch, der gesagt hat, nichts geht verloren, nichts ist umsonst, wenn man drauf aus ist, was mitzunehmen.
So, und bevor es unangenehm wird, bis nächstes Jahr.
Das war eine Sonderjahresabschlussfolge von Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Rutscht gut ins Nächste. Wir hören uns auf der anderen Seite. Das Crazy Digger. 6-7 und aus.